Accra in Ghana. Krankenhausflure voller Hoffnung. Kinder, deren Herz auf Hilfe wartet. Und meine Kamera, die irgendwie nicht wegschaut. Manchmal ist Fotografie nicht Kunst, nicht Job, nicht Hobby. Manchmal ist sie Verantwortung. Ein Bild kann berühren und ein Bild kann Bewusstsein schaffen. Das sind Worte, die mir einfallen, wenn ich daran denke, dass ich gerade eine Woche lang in Afrika war, Seite an Seite mit Gerald Asamoah und seinem wunderbaren Ärztinnen-Team, die herzkranke Kinder behandelt haben und diesen Kindern eine Zukunft geschenkt haben. Ich durfte die Gerald Asamoah Stiftung für 4 Tage lang begleiten in eine Welt, die ich so noch nicht erlebt habe. Eine Welt, die ganz anders ist als das, was wir hier in Europa, hier in Bochum haben. Und ich durfte Bilder schießen, die mich im Nachhinein auch immer noch berühren. Das hier ist eine Sonderfolge. Das hier ist eine ganz andere Folge als die, die wir sonst machen. Und trotzdem ist sie irgendwie doch so, wie wir über Bilder und Fotografie denken. Lasst uns über die Kraft von Bildern sprechen. Das haben wir gemacht mit Gerald Asamoah in einem Hinterzimmer des Hotels zwischen Fanta-Flaschen und Cola, zwischen Operationen und tollen Gesprächen, zwischen Fotos und Videos. Viel Spaß mit dieser Folge, und bevor wir mit der Musik reingehen, nochmal ganz, ganz wichtig, direkt zu Anfang. In den Shownotes gibt's einen Spendenlink. Auch ihr könnt Gutes tun, auch ihr könnt Kindern Hoffnung schenken mit ein paar Euro, wenn ihr mal drüber nachdenkt, wofür ihr gerade Geld ausgebt und ob ihr nicht vielleicht sogar ein paar Euros übrig habt. Dann checkt einmal diese Folge, checkt bitte die Gerald Asamoah Stiftung und checkt den Link und lasst einfach ein paar Euro da. Das hilft, die Hilfe kommt wirklich an. Sie schenkt Kindern ein Lächeln, sie schenkt Kindern Hoffnung. Und jetzt ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und es ist eine Folge, die wahrscheinlich am entferntesten Ort aufgenommen wird, seitdem es unseren Podcast gibt, denn wir sitzen in Accra in Ghana und ich bin völlig überwältigt, was ich hier erleben darf und super dankbar, dass ich hier sein darf, aber da kommen wir gleich zu, denn ich möchte gar nicht lange quatschen, denn ich möchte meinen Gast und Gastgeber auch kurz einmal reinholen. Hallo, Gerald.
Schönen guten Abend. Wir sind ja abends. Ich habe ja abends sagen, oder?
Ja, klar, natürlich. Und wir wissen nicht genau, wann uns die Leute hören.
So ist das, ja.
Gerald, wir sind ein Fotografie-Podcast und uns wird relativ häufig vorgeworfen, hey, ihr redet auch zu viel über Fußball. Nun, das ist einfach so. Jetzt haben wir, ich glaube, ja, das erste Mal einen Profifußballer bei uns im Podcast oder einen ehemaligen. Ja. Aber du hast eine tolle Geschichte geschrieben, deine eigene Geschichte, eine Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Du bist eine Schalke-Legende. Stell dich doch einmal ganz kurz vor für die Leute, die wenigen Leute, okay, die dich nicht kennen.
Also dein Hörer meckern immer ein bisschen, dass du über Fußball redest.
Ja, ja, ja.
Da bist du ein Fußballer, der. Okay, nee. Ich stelle mich jetzt mal vor, ich bin Gerald Asamoah, geboren am 3.10.78 in Mampong, in Ghana. Bin mit 12 nach Deutschland gekommen und lebe seit ich 12 bin in Deutschland und dürfte mein Hobby zum Beruf machen, wurde Fußballer, habe das Glück, dass ich dann noch deutscher Nationalspieler wurde. Und jetzt bin ich raus aus dem Fußball. Seit 1,5 Jahren war ich ja nach dem Fußball. Seit 2015 bin ich ja raus und habe dann nebenbei noch die Management mitgemacht aus Schalke. Bin seit 1,5 Jahren raus oder fast 2 Jahre, weiß gar nicht so genau. Und jetzt widme ich mich einfach meiner Stiftung. Und
ja,
das ist der kurze Profil von Asamoah.
Ja, zu deiner Stiftung, deshalb sitzen wir hier auch, kommen wir gleich ein bisschen ausführlicher, aber wir müssen das noch einmal ganz kurz, da müsst ihr jetzt durch da draußen, sorry, aber das müssen wir jetzt machen, einmal ganz kurz deine Vita besprechen. Schalke-Legende habe ich angesprochen, das sage ich als Bochumer mit höchstem Respekt, muss ich sagen.
Das ist schön zu hören.
Ja, ist ja so. Also ich habe ganz viele Freunde, die sind Schalke-Fans. Also ich kann dir mit Sicherheit aus meinem Freundeskreis sofort drei Leute aufzählen, die ein Asamoah-Trikot haben. Und das haben sie nicht ohne Grund, weil du einfach für eine gewisse Art Fußball zu spielen stehst, die im Ruhrgebiet vor allem sehr gut angekommen ist. Du bist Publikumsliebling, nicht nur, weil du gekämpft hast wie ein Löwe, verzeih mir dieses Bild, ja, aber es passt ganz gut.
Gerne, ja.
Ja, so. Und auf der anderen Seite aber auch immer dieses Schalke-Sein gelebt hast. Du warst immer ansprechbar für die Fans, du warst auf vielen Fan-Events, du warst immer bodenständig und nah. Was hat dir das bedeutet, dass du so auch jetzt so wie eine Legende dort behandelt wirst?
Ich glaube, was ich öfter mal sage, und das habe ich ja dann auch später zu sehr vielen Mitspielern, mit denen ich damals gespielt habe, auch gesagt, war, die sehr, sehr verwundert war bezüglich, dass ich in so ein Abschiedsspiel habe.
Ja.
Es war ausverkauft. Es war ein Tag nach dem Attentat in Paris. Und da habe ich gesagt, ey, Männer, das, was ich gemacht habe, kam von mir. Also beispielsweise, wenn du nach dem Training die Fans da stehen und die anderen Spieler da vorbeigehen und halt in die Kabine reingehen und ich, Asamoah steht da und schreibt die ganzen Autogramme. Und wenn ich in die Kabine reinkam, waren die meisten Spieler weg. Und ich habe mir gesagt, Fans sind nicht dumm. Fans verstehen, wer echt ist und wer falsch ist. Und ich glaube, ich war einfach so, wie ich bin. Ich glaube, ich war sehr, sehr dankbar, dass, sagen wir so, ich habe das Glück gehabt, aus dem armen Viertel zu kommen, aus Ghana und aus dem Nichts einfach Profi zu werden. Und ich war einfach dankbar, auch zu wissen, okay, 18 hatte ich meine Herzprobleme und es war alles vorbei.
Ja.
Und ich habe das Glück, dass ich nach 3 Monate, 4 Monate wieder auf dem Platz stehen dürfte. Und ich habe jeden Tag genossen auf dem Platz. Ich habe jeden Tag genossen, mit den Fans einfach mit sich zu unterhalten, weil ich wusste nie, wie lange ich das noch habe. Obwohl ich ja ein Typ, der sehr positiv denkt. Und ich glaube, das hat mich getrieben. Und ich sag's auch nicht, ich glaube, das bin ich halt. Ich bin da, sei es ja, viele haben immer gesagt, der lacht nur auf eine Nase. Es ist halt, das bin ich. Klar, gibt's Momente, wo man halt auch nicht immer glücklich sein. Aber für mich war mal, mein Art war, ich habe das Glück, ich habe ein zweites Leben bekommen. Ey, Fußball, mein Traum war, Fußball zu spielen. Es war irgendwann durch und ich durfte wieder spielen. Deswegen habe ich es einfach genossen. Deswegen habe ich mal gesagt, ey, solange ich auf dem Platz stehe, ich genieße aber die Zeit. Und ich glaube, haben die Fans gemerkt und ich glaube, bei Kämpfen und viele Spieler haben gekämpft, weil die Fans merken einfach, wer echt ist, wer zu einem Verein steht. Und ich glaube, das war ich und ich glaube, das haben die Fans so anerkennen.
Ja, das glaube ich auch. Wir sitzen jetzt hier in deinem Hotel Asa Royal und man hat mir gesagt, das habe ich dich noch gar nicht gefragt, dass schräg gegenüber Roundabout irgendwie der Platz ist, wo du Fußballspielen auch gelernt hast.
Stimmt, ja. Also wir sind jetzt, ja, hier sind mein Hotel, aber hier um die Ecke ist das Haus von meiner Mama, wo ich aufgewachsen bin. Was heißt, ich bin mit 6 aus dem Dorf nach Accra gezogen, weil wir auf einem Internat waren. Und ich kam ja nur zu meiner Mama, mit Mamas Haus. Meine Mama war aber schon in Deutschland. Wir haben hier im Dorf mit Oma gelebt und hier mit einer Tante. Und in der Ferien habe ich dann hier im Haus von meiner Mama gelebt. Und ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern in Europa waren, in Deutschland waren. Deswegen habe ich ab und mal Ball bekommen. Also war ich der Held hier auf der Straße. Und ich durfte mit den großen älteren Leuten spielen. Und die hatten keinen Ball. Also ich habe meinen Ball hingegeben. Und ich habe dann ein Glück gehabt, dass ich mitspielen durfte. Ich war halt noch jung. Und es gab ja letzte Saison, es war wirklich so, wir haben gespielt und die haben mich nie angespielt. Und da habe ich mal den Moment abgewartet, wann ich den Ball wegnehmen kann. Ich meinen Ball genommen, so, dann gehe ich jetzt. Und dann habe ich gebettet, ja doch, wir spielen nicht an, weil ich wollte mitspielen. Aber ihr könnt mich nicht einfach auf dem Platz, aber keiner spielt mich an. Und das war die Ecke hier, habe ich angefangen. Und es war einfach schön zu sehen, dass man nicht vergisst, wo man herkommt. Und daher bin ich immer sehr, sehr froh, wenn ich in der Ecke bin.
Ja. So ein Einschnitt in die Karriere hast du gerade schon angesprochen. Der Herzfehler, der bei dir diagnostiziert wurde, wahrscheinlich bei einer Routineuntersuchung, als du auf dem Weg zum Profi warst. Und du hast gerade schon gesagt, so, du hast ein zweites Leben geschenkt bekommen. Wie kurz warst du davor, dass du nicht Profi hättest werden können?
Es war eng. Ich glaube, ich hatte das Glück, muss da leider korrigieren. Ich war schon Profi. Ich war in der zweiten Liga.
Ja.
Ich war 18, gerade 19 geworden. Wir sind gerade mit Hannover aufgestiegen in der zweiten Liga. Und dann, wir haben unser drittes Spiel gehabt. Und mir ging es vorher, die Woche habe ich kaum trainiert, weil ich krank war. Und damals gab es ja auch, wie das Glück, was wir jetzt haben, wir werden ja vor jeder Saison wird untersucht, Herzuntersuchung. Und damals gab es das gar nicht. Ich habe nach dem Spiel fühlte ich mich schwach und es hieß, lass dich mal kontrollieren. Und da wurde es festgestellt, was ich habe. Und klar macht man sich Gedanken, aber wenn du alles auf Fußball setzt und du gerade den Weg schaffst, jetzt bis zur zweiten Liga, es waren sehr viele Vereine an mich interessiert, auf einmal kommt diesen Bruch. Und wenn du dann in einem Verein bist, ich verstehe den Verein sehr klar, die verlieren den Stürmer, es heißt, der Stürmer kann kein Fußball mehr spielen, dass der Verein weiterdenkt, ist nochmal, die haben dann sich schon einen neuen Stürmer geholt, da fühlt man sich, oh Gott, es ist jetzt vorbei und ich hatte gar keine Hoffnung mehr. Es war so, wenn ein Professor sagt, ey, Gerhard, mit deinem Herz geht nicht mehr weiter, traut sich keinen anderen Art zu sagen, es geht weiter. Und das war mein Problem in Deutschland. Deswegen gab es nur eine Hoffnung, USA, die sich mit diesen Krankheiten auskannten. Das ist ja Muskelverdickung. Das ist einfach gesagt, jeder Sportler hat höchstens bis 12 Millimeter. Und bei mir war 16, 17, 18, war so schwanken. Und ja, die Art und Weise, wie man das abmisst. Und deswegen haben die Ärzte Angst, dass durch Sporttreiben es zu Probleme geben kann durch das Blut. Und deswegen hieß es dann aufhören. Man könnte auch keinen OP machen. Und da muss man verstehen, dass du, wenn du jung bist, 18, du hast alles auf dem Spiel gesetzt, deine Eltern sind froh, du hast gerade in deinen guten Vertrag bekommen und auf einmal ist es vorbei. Und das war ein Moment, wo ich, ehrlich gesagt, mich allein fühlte. Glaube auch, da habe ich auch wirklich die Liebe zu Gott gefunden. Glaube ich, fühlte mich allein. Ich habe da irgendwann gemerkt, so, wer kann mir überhaupt diesem Problem helfen? Und da habe ich auf Gott gesetzt, an Gott, gib mir diese Chance und wir kommen ja vielleicht später dahin. Und das war die Idee dahinter zusammen. Deswegen ist auch die Stiftung entstanden. Aber es war ein Moment, wo man sehr, sehr viel nachdenkt, wo für mich klar war, es ist vorbei. Und obwohl ich sehr, sehr positiv denke, habe ich mal gesagt, boah, es geht noch weiter, aber trotzdem muss man ab und zu auf die Ärzte hören. Deswegen war es für mich aber auch enorm wichtig, von einem Arzt zu bekommen, zu sagen, ey Asa, kein Arzt könnte mir sagen, wie hoch dieses Risiko ist. Und ich brauchte einfach eine Prozentzeit zu wissen, okay, geht's weiter, geht nicht weiter. Und das war das Glück, als wir in den USA waren, dass mir eine Prozentzahl mitgeteilt wurde, wo ich gesagt, okay, damit kann ich doch Fußball spielen.
Ja. Jetzt reden wir schon sehr intensiv über deine Bio und nicht über Fotos, aber das ist mir an der Stelle einmal noch wichtig. Ja. Wer hat dir denn den Push gegeben, in die USA zu gehen? Und bist du da alleine mit 18 hingeflogen? Oder wie war das für dich, dass du sagst so, ich gehe jetzt dahin und ich lasse mir da nochmal eine zweite Meinung reinholen?
Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Wir hatten einen Arzt, Mannschaftsarzt Kriger bei Hannover 96. Der wirklich, ohne den hätte ich auch wirklich was für mich durch. Deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar. Er hat sich ja informiert und es hieß, es gibt ein Krankenhaus in Washington, in USA, die sich mit dieser Krankheit auskennen. Mhm. Und es ist auch wirklich so, dass sehr, sehr viele schwarze Menschen diese Krankheit haben. Da sind wir dahin. Und wir haben Plan Runabout, haben gesagt, wir sind 2 Tage da. So war der Flug gebucht. Und als wir ankamen, hieß es, ja, die können schnell machen, Express machen, aber ich muss eine Woche da bleiben. Und dann wurde untersucht, alles mein Herz belastet, wurde alles im Mark, Herzkatheter, alles wurde mit mir gemacht. Und dann war so, dass irgendwann dann halt die Diagnose kam, wo die meinten, ja, sie haben was am Herzen. Es ist auch so, was der Professor gesagt hat in Deutschland. Aber Risiko ist sehr gering. Und gering hieß es ist so unter 1%.
Okay.
Und das ist klar, du weißt automatisch, dass du was hast, aber trotzdem war für mich Sicherheit zu wissen, okay, unter 1% kann ich ja auch, hätte ich hart an, kann ich auch auf der Straße umgefahren werden. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich stippe den Sport und daher die Entscheidung weiterzugehen. Und das muss man noch anmerken. Ich kam ja zurück und es hieß, klar, die Attest übersetzen auf Deutsch. Und dann brauchte ich aber einen Arzt in Deutschland, der mich gesund schreibt. Und das war ein großes Problem, weil, glaube ich, kein Arzt bereit war, mich gesund zu schreiben, wo ich was am Herzen habe. Und dann komme ich wieder zu Kriger, der meinte, Gerhard, ich weiß, wie sehr du den Sport liebst. Ich gebe dir den Unterschrift. Dann hat er mir wirklich den Unterschrift gegeben und deswegen sage ich, bin so dankbar, dass ich heute nur hier sitze, dass ich alles das erlebt habe, was ich erlebt habe, ist nur diesem Mann zu verdanken. Gott, klar, als erstes und er auch war er. Ohne seine Unterschrift hätte ich keinen Fußball spielen können. Dann hat er das unterschrieben und dann muss ich sagen, da war ich aber auch manns genug zu sagen, ey, doch, ich weiß, was du für mich tust, lass uns beide auch einen Vertrag machen und wenn mir was passieren sollte, sollte kein Mensch an dich rankommen und sagen, du hast es, sondern ich habe es selbst entschieden. Und Gott, das war das, was ich deswegen war, klar, dass ich wieder Fußball spielen darf.
Ja. Und wenn ich richtig informiert bin, korrigier mich gerne da, aber ich glaube, dass auch wegen dir und wegen deines Weges Defibrillatoren beim Training und in der Bundesliga und zweiten Liga Pflicht sind an Seitenlinien.
Ja, es gab ja gewisse Regeln für mich zu sagen, also wenn du wieder Fußball spielst, dann muss das passieren, das passieren, das passieren. Ja. Und Hannover wusste das auch, es brauchte erste Hilfe-Kurs musste gemacht werden, die Ärzte müssten wirklich informiert, was ich habe, und es war so, dass ein Defi bei jedem Spiel, bei jedem Training dabei sein muss. Und klar, es ist halt nicht schön, wenn du weißt, okay, du hast was am Herzen. Aber wenn du dich auf dem Spielfeld oder am Seitenrand überschaust, siehst du, was steht ein Gerät, was für dich geschaffen ist. Ja. Und vielleicht kommen wir nochmal hin. Es war nicht einfach, um auch sowas psychisch damit umzugehen. Damals hatten wir ja keinen Psychologen, mit dem du reden kannst, sondern ich als 18-Jähriger, 19-Jähriger muss ja mit der ganzen Situation klarkommen. Klar hast du eine Familie, die sich Sorgen machen, aber am Ende mit irgendjemandem, mit dem du offen über deine Ängste redest, hattest du nicht, sondern für mich war einfach zu beten, zu hoffen, dass alles gut geht.
Ja. Und ich glaube, und das ist ja auch etwas, was ich versuche, das in wir sitzen hier übrigens zwischen Kisten mit Getränken, deshalb die Geräusche hier.
Aber kein Alkohol, sag wirklich.
Nein, das ist Sprite und was haben wir hier? Fanta. Fanta, Limo, ja, genau. Ja. Es gab ja jetzt schon diverse schwierige Situationen, auch bei Fußballprofis, die auf einem Fußballplatz oder auch während des Trainings zusammengebrochen sind, die aufgrund der Tatsache, dass so ein Defi an der Seitenlinie war, eine Chance bekommen haben, das überhaupt zu überleben. Weil, um es mal offen auszusprechen, wenn das nicht da ist, ist es eigentlich vorbei wahrscheinlich, oder? Mhm.
Ja klar, ich glaube, da können wir viel darüber erzählen, weil wir die Stiftung haben, weil wir auch sehr viel mit Defis machen. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie wichtig so die ersten Sekunden, ersten Minuten für einen Mensch wichtig sein kann. Und wenn du so ein Defi hast, kann das wirklich sehr, sehr viel für dein Leben wird gut tun, weil wir Menschen neigen dazu, okay, erste Hilfe kostet, aber wenn du das hast, ist eine Sicherheit halt. Und für mich war ein Defi zu sehen, klar, die Gedanke auch, ich habe was am Herzen, aber trotzdem hat mir das eine Sicherheit gegeben, oh klar, wenn irgendwas passiert, weiß ich, das ist für mich da. Und ich find's sehr gut, dass wir im Nachhinein, dass jeder Verein einen Defi dabei haben muss. Und noch eine Geschichte über mein Leben. Mein Defi, was für mich geschaffen wurde, hat ein Leben gerettet bei mir im Verein damals. Also mein Defi, und du weißt, Fußballer, wir neigen dazu, ein bisschen Späße zu machen. Und es ist immer so, also du kannst dein Defi allein tragen. Früher war so, die jungen Spieler tragen die Sachen. Ja, also, du musst dein Defi allein tragen und so. Aber irgendwann war so, dass unser Konditionstrainer, wir hatten einen Tag vorher ein Spiel, wir sind ausgelaufen, wir haben ausgedehnt, wir waren im Kraftraum, auf einmal kippt unser Konditionstrainer um. Was passiert? Man ist schnell runtergelaufen, und das Glück war, dass ich oben war, weil ich gespielt habe, habe ich mich ausgedehnt und war mein Defi dann oben, und dann die Defi wurde schnell benutzt, und damit wurde der Person einfach das Leben gerettet. Und ich weiß noch, wenn er immer mir sagt, also ohne dich werde ich nicht mehr leben. Deswegen kann ich nur sagen, wie wichtig ein Defi sein muss, wie wichtig ein Defi ist. Und es ist ja nicht nur für Fußballer, sondern es kann für jeden Menschen gut sein. Es gibt ja tausende Stories, was im Stadion passieren, und ohne die Defis, die dann nachher Pflicht sind in ein Fußballstadion, wie sehr sowas ein Leben retten kann. Daher bin ich froh, dass wir weiter sind, dass wir solche Geräte benutzen, weil es kann wirklich schnell gehen.
Ja. Und damit kommen wir jetzt zu dem Bereich, wir haben es schon zwei, dreimal gesagt, warum wir hier überhaupt sitzen, denn deine inspirierende Geschichte, die du uns jetzt erzählt hast, hat dich aber auch noch weitergetragen, dass du gesagt hast, das reicht mir nicht, ich möchte auch noch was zurückgeben. Und du hast während deiner aktiven Karriere schon die Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder gegründet. Jetzt nach deiner Karriere forcierst du das, wirst es ausbreiten, willst nicht nur herzkranken Kindern helfen, sondern willst auch das Thema in den Vordergrund rücken. Defibrillatoren, hast du schon gesagt, Erste-Hilfe-Kurse. Wir sitzen jetzt hier in Ghana. Was total kurios ist an unserem Podcast, ist, dass vor 2 Jahren mein lieber Freund Fabian hier war und Fotos gemacht hat, auch Co-Host unseres Podcasts. Im vergangenen Jahr war mein lieber Freund Tim. Hier.
Die Burkummer.
Ja, auch Co-Host dieses Podcasts. Und jetzt sitze ich hier und es ist wirklich surreal, dass irgendwie diese Podcast-Formation 3 Jahre Teil dieser Stiftung auch sein durften. Wofür ich übrigens, habe ich glaube ich ganz am Anfang auch schon mal gesagt, sehr, sehr dankbar bin, weil ich nehme für mich persönlich auch sehr viel mit. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Aber ihr habt euch entschieden, Kindern hier vor Ort zu helfen. Und nicht nur das, sondern auch nachhaltig an den Strukturen hier was zu machen. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz das.
Ich glaube, wir machen ja sehr viel, nicht nur gerne, sondern alle Welt. Wir holen ja, unser Hauptziel war immer Kinder aus gewissen Welten, wo es die ein Krankensystem halt nicht vernünftig gut laufen. Ghana, wir haben kein Krankenwesen. Deutschland geht uns ja wirklich sehr, sehr gut. Wir holen Kinder aus aller Welt und operieren die Kinder in Deutschland. Und das machen wir schon seit Jahren. Seit 2007 war das unsere Kernaufgabe. Dann haben wir uns, muss sagen, umgestellt. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns erweitern. Da kamen Ideen, da muss man, bin auch ehrlich, sind halt Team hinter mir. Also es ist ja nicht so, ich stehe mit dem ganzen Herzen dabei, ich mache sehr, sehr viel, aber trotzdem brauchst du Leute, die dich dabei auch noch unterstützen. Und da bin ich aber sehr, sehr dankbar. Nochmal weiter. Also die Idee zu sagen, wir wollen in Ghana was machen können. Ich bin in Ghana geboren, bin in Ghana aufgewachsen, bis ich jung bin ich nach Deutschland gekommen. Aber es war so, einfach die Hoffnung zurückzugeben. Und ich glaube, wenn jemand es schaffen kann, bin ich es. Und warum wir Ghana ausgesucht haben, weil Ghana mein Heimatland ist und wir gesagt haben, ey, vielleicht können wir uns erweitern und nicht zu wissen, ob wir überhaupt in Ghana das umsetzen können. Wir sind hergeflogen vor fast 5 Jahren, haben wir so ein Research gemacht, welche Krankenhaus kann mit uns arbeiten. Und es war wirklich nicht einfach, weil wir reden von einem Einwohnerteil in Ghana von fast 36 Millionen und es gibt einen Kinderkardiologen. Und sie sitzt aber hier in Accra. Und wir reden von Accra. Ich weiß nicht, wie viele Menschen leben. Sagen wir, roundabout 6 Millionen leben in Accra. Aber rum um Ghana sind anderen Kinder, die gar nicht untersucht werden. Mhm. Und deswegen ist das brutal zu sehen, weil allein wie viele Kinder uns anschreiben. Aber ich weiß, wir können alle Kinder nicht helfen. Aber trotzdem ist es eine Motivation herzukommen, um einfach mit den ganzen Ärzten, und wir reden auch über Nachhaltigkeit. Es ist ja auch so, dass wir nicht einfach kommen und sagen, oh, wir operieren und gehen, sondern wir schulen auch die Menschen, weil wir irgendwann hoffen, zu sagen, dass wir gar nicht mehr herbrauchen müssen, sondern die können das selber machen. Mhm. Und daher, es ist ein Genuss, um einfach in meinem eigenen Land, in Ghana, Accra, einfach das umzusetzen. Und ich sag's immer nur, es gibt nicht Schöneres, ein Kind lachen zu sehen. Und wenn du hast ja zum Glück auch mal gesehen, wirklich, was im Krankenhaus los ist, diese Kinder zu sehen und die Kinder vorher zu sehen und danach zu sehen. Es ist einfach, es gibt ja vieles und ich glaube, das ist das, was uns motiviert. Auch muss auch die ganzen Krankenschwester, Ärzte, die alle dabei sind, die machen das alle ehrenamtlich.
Ja.
Und reden alle von Asamoah, aber das bin ich nur ich, sondern es sind die ehrenamtlichen Menschen, die einfach sich die Zeit nehmen, sagen, ey, ich komme in der Woche mit, einfach mitzuhelfen. Und da bin ich aber sehr, sehr dankbar.
1% der Kinder werden mit einem Herzfehler geboren. Das klingt wenig, ist aber sehr, viel, sehr, sehr, sehr viel. Und wir können in den Industrieländern, die eine gewisse Versorgung haben, die eine gewisse medizinische Situation haben, können die Sachen easy behandeln. Hier ist es nicht der Fall. Hier werden diese Fehler nicht festgestellt. Und die Kinder haben dann eine geringe Lebenserwartung, weil es einfach nicht festgestellt
wird. Es ist ja nochmal so, dass ich dich unterbreche. Ja,
bitte.
Es ist ja so, wenn ich zum Beispiel in Accra lebe, habe ich einen Kinderkardiolog, der mich untersuchen kann. Ja. Aber es gibt sehr, sehr viele Dörfer, anderen Städten, die keinen haben. Die bei uns in Deutschland, es war klar, als ich meine Kinder geboren habe, war so, dass die erste, ey Asa, wir müssen deine Kinder untersuchen wegen deines Herzfehlers. Ja. Ich hatte das schon verdrängt. Aber wurden untersucht, aber hier in Ghana haben die noch nicht mal die Chance, wenn gar nicht untersucht. Und wann entsteht es, man merkt in die Familie, wenn irgendwas ist, sondern wenn das Mund blau anläuft. Mhm. Oh, was ist irgendwas mit meinem Kind? Und da gehen die auf der Suche nach einem Arzt, der die dann unterstützen kann. Und am Ende hängt auch viel auch an das Geld.
Ja.
Und deswegen ist es halt für die Außenwirkung, was natürlich die Leute, die im Dorf leben, die haben nicht mal die Chance, auf ein Kind untersuchen zu lassen nach der Geburt. Weil man, ich habe ein Kind, mein Leben damit. Und irgendwann vielleicht, wenn, was man nicht hofft, aber es gibt immer leider diese negativen Seite, dass einfach Kinder erst merken und es ist ungelungen, es sterben ja sehr, sehr viele Kinder daran.
Ja. Jetzt sind wir hier heute am Mittwoch. Wir haben einen wilden Tag erlebt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber lass uns nochmal ganz kurz dabei bleiben. Ihr seid jetzt eine Woche hier mit einem Ärztinnen-Team aus unter anderem Duisburg, die, wie du sagst, das ehrenamtlich machen, die das jetzt auch die meisten im dritten Jahr machen und wissen, was passiert. Das ist ein eingespieltes Team. Ihr habt euch aber entschieden, und der Jens sitzt auch neben uns hier und nickt immer. Das heißt, es ist...
Das ist richtig, ja.
Es ist richtig. Ihr habt euch auch entschieden, nicht nur ÄrztInnen mitzunehmen, sondern auch, wie ich vorhin gesagt habe, Fabian, Tim und mich. Warum ist euch das wichtig, dass da Leute dabei sind, die Fotos machen?
Ich glaube, es ist halt, ist ja das, was wir machen. Sind wir ja dankbar, dass Leute uns dabei unterstützen. Wir brauchen Spender, die uns das Geld zur Verfügung stellen, dass wir das umsetzen können. Ich kann mir vorstellen, dass viele denken, der Asamoah, der hat Fußball, der hat doch Geld, er soll das machen. Am Ende bin ich bin kein One-Man-Show, sondern es ist ein Riesenapparat hinter uns. Deswegen ist ja wir sind immer dankbar, wenn Leute uns dabei unterstützen. Klar ist auch sehr schön, die Bilder festzuhalten. Ich glaube, wenn du von Tim redest oder von dir redest, glaube, du bist ja ein paar Tage da gewesen, du hast was gesehen, es macht was mit dir.
Ja.
Und alle, die hier waren, gehen verändert rüber nach Deutschland und sagen, ey, wie gut geht's uns in Deutschland? Und daher ist es einfach eine Motivation, zu sagen, ey, lass uns über die Tellerrand schauen, lass uns gucken, wie wir unseren Mitmenschen helfen können. Und wenn wir es schaffen, drei Fotografen, die dabei sind, so hinzubekommen, dass sie vorher kaputt gehen, so, was ist hier, was passiert hier? Das ist die Hoffnung, was wir haben. Und am Ende geht es darum, dass sie einfach die Bilder ausdrücken wollen, zeigen wollen, was wir hier machen. Ich glaube, nicht Geld herzugeben und nicht zu wissen, was mit deinem Geld passiert, ist mal sehr schwer. Deswegen für uns ist es enorm wichtig, einfach die Menschen, die uns wirklich helfen, einfach die Bilder zu zeigen, die Videos zu sagen, das passiert denn gern, das machen wir. Und ich glaube, da sind wir froh, wenn ihr immer dabei seid.
Wie ist das für dich? Wie viel Emotion kann so ein Bild transportieren?
Viel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da reingehen soll, aber es gibt prominente Menschen, die Bilder oder bei uns Videos gesehen haben, die mich angerufen haben, ich will keinen Namen nennen, die sagen, ey Gerald, wir spenden dir was. Weil das zeigt dir, weil es gibt dir ein Gefühl. Ich glaube, ich kann davon reden. Und Menschen, oh, was erzählt ihr denn da? Aber wenn du diese Bilder siehst, es macht was mit dir, wenn du ein Bild rausbringst, wir wollen ja da nicht damit sagen, okay, wir zeigen Bilder, dass ihr spendet. Nein, wir wollen einfach euch einfach klar machen, wie das uns in Deutschland es sehr, sehr gut geht und dass man im Leben versuchen sollte, Leute, denen es wirklich nie auf der anderen Seite, die es nicht gut geht, vielleicht an die zu denken. Und wenn du meinst, es toucht dich und mit Bilder kannst du Menschen berühren. Ey, boah, ich finde das geil, das Bild ist super. Boah, das mache ich das. Ich helfe da damit. Und glaube, das ist nur das, was wir erreichen wollen. Und glaube, deswegen sind wir wirklich dankbar, wenn die Bilder rauskommen. Und wenn wir einen guten Fotografen haben, die das gut machen, dann können wir damit sehr viel erreichen.
Was machen die Bilder mit dir jetzt im dritten Jahr?
Immer noch. Ich glaube, man fasst es gar nicht, wenn man hier ist. Du gehst, da bist da, Termin da, machst hin und her. Die Bilder holen dich wieder ein, wenn du die irgendwann, nachdem du wieder hier raus bist und die Bilder ansiehst, boah, dann fängst du wieder an nachzudenken. Weil ich glaube, du bist hier in deinen Termine dahin und du merkst es gerne, was du alles siehst.
Ja.
Aber wenn du nach Hause kommst und man halt die Bilder bekommt, dann merkt man, boah, dann erwecklich. Es gibt Momente, wo man einfach am Bett sitzt und Tränen kommen, weil man ist einfach glücklich, dankbar, dass wir diese Menschen, die wir am Anfang gesehen haben, am Ende diesen Lachen schenken könnten. Und ja. Ich glaube, deswegen machen Bilder sehr, sehr viel aus. Es gibt ja sehr viel Emotionen.
Ja. Und die Bilder haben ja auch Namen sozusagen, ne? Also wir fotografieren hier sehr, 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 sehr kleine Menschen, 3 Monate, 5 Monate. Sie liegen dann dort in der Intensivstation und sie haben aber auch einen Namen und das macht es dann nochmal greifbarer, ne? Dass dieses Bild sozusagen auch noch eine Persönlichkeit hat und dann auch eine Geschichte dahinter ist, die auch dann wachsen kann, die Geschichte, ne? So wie das für dich als Profi war, der du dann gewachsen bist, hat jetzt ein Kind dann ein Leben und kann mit einem operierten Herz, was ein Routineeingriff in Deutschland ist, aber hier die Welt bedeutet, ein Leben führen.
Das ist ja, grob. Und das ist ja unser Wunsch und Hoffnung, dass die Kinder, denen wir auch so geholfen haben, dass irgendwann mal, ich habe letztens mal Spaß zu Konrad gesagt, wir haben drei Kinder, da muss man auch sagen, wenn ich das erwähnen darf, wir haben hier eine deutsche Schule hier in Ghana, die jedes Jahr ein Kind aufnehmen, die hier operiert werden. Also heißt, dürfen bis Ende des Schuljahres dürfen aber auf der Schule sein, bis zur 10. Klasse, bis 11. Klasse, ich weiß, wie lange es die Schule geht, dass sie nichts zahlen müssen. Es ist eine Privatschule. Und ich habe immer gesagt, hey, vielleicht ist immer, dass die Kinder Ärzte werden und uns dabei unterstützen. Und ein Kind hat gesagt, hey, Mr. Samuel, ich werde irgendwann Arzt und ich werde euch helfen. Also, und das ist das, was wir wollen. Es ist das, dass die Kinder, nochmal, lass mich, die Eltern, wie glücklich diese Eltern sind, weil die haben keine Hoffnung. Und nochmal weiter, ich kann nur ziehen, wir haben eine Dame, die jedes Jahr herkommt, die wurde untersucht. Und das Kind wurde untersucht. Leider ist das zu spät und man kann das Kind nicht mehr helfen. Das Kind wird irgendwann mal leider sterben. Jetzt sind wir unser drittes Jahr da, dieses Jahr ist noch nicht gekommen. Letztes Jahr war sie da und das Kind lebte noch. Und lass uns mal weiterdenken. Wie geht's es so eine Mutter? Mhm. Sie weiß, jeden Moment kann mein Kind sterben. Und ich sag's dir, es macht was mit dir. Wir müssen dankbar sein, dass wir in Deutschland leben. Wir müssen dankbar sein, dass wir gesund sind und dass das Kind ist, glaube ich, vier Jahre alt. Das Kind kommt umher, lacht und hin und her. Aber du weißt, jeder weiß hier im Hotel, dass das nicht gut wird. Man verstattet das Kind ein paar Tabletten, aber jeder weiß, es wird nicht gut gehen. Und diese starke Frau, jedes Mal, jeden Tag aufzustehen, da sind unsere Probleme an. Ja, falsch. Das Problem ist ja nichts, was wir haben. Ja. Und deswegen sage ich einfach, wenn du hier bist, die Storys, die du hörst, es holt dich jedes Mal zurück und merkt einfach, dass du einfach dankbar sein musst für das Leben, was wir führen.
In diesem Jahr habt ihr noch einen neuen Schritt gemacht. Mhm. Ihr habt nämlich ins Flugzeug auch noch Content Creator gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Wie viel habt ihr damit?
13
Content Creator, die auf Twitch aktiv sind, die YouTube machen, die bei Instagram natürlich eine gewisse Reichweite haben. Die allerdings, und das war, als Jens mir das erzählte damals, dachte ich, okay, das sind bestimmt Content Creator, die kommen irgendwie aus dem medizinischen Bereich, Pustekuchen, die kommen aus ganz vielen verschiedenen Sachen, True Crime, Podcast, Gaming, Gamification, eine politische Content Creatorin ist dabei. Wild. Aber ich glaube, Stand heute sind es irgendwas um 16.000 Euro, die sie schon eingesammelt haben, alleine über so einen Spendenlink. Erübrigt meine Frage, ob es das bringt, aber was war die Idee dahinter?
Also bin ehrlich, da muss ich meinen Geschäftsführer mal ein Lob zusenden. Also die Idee kam durch Jens, war auf gewissen Geben, Ding haben sie ein paar Leute kennengelernt und da kam die auf diese Idee und hat mir es erzählt. So, ja, aber ich habe mir gedacht, wie stellst du das vor? Da haben wir zwei, drei Mal, glaube ich, die Leute getroffen und die hatten wirklich eine Idee, eine Vision. Und ich glaube, für mich war es enorm wichtig zu wissen, dass die Leute, die kommen, wirklich dahinter stehen.
Ja.
Und wenn du einfach siehst, wie die hier aufgehen, war das beste Entscheidung, die wir getroffen haben, weil die sind da, die wollen helfen. Ich glaube, wir haben keine gezwungen, sondern die wollten unbedingt dabei sein. Und die waren ja schon, leider war ich ein bisschen unterwegs, aber die waren jetzt da, haben die schon ein bisschen was gesehen. Und ich glaube, man merkt schon, das macht was mit denen. Und ich glaube, wir sind dankbar, wenn Menschen bereit sind, uns mein Herzenssache zu unterstützen, aber trotzdem auch schaffen, wie ich vorhin gesagt habe, an der Tellerrand zu schauen, zu sagen, ey, wir wollen was, wir nutzen unsere Reichweite, wir nutzen das, was wir umsetzen und vielleicht können wir auch, wir reden gerade von 16.000. Wie viele Kinder können wir mit 16.000 gerne operieren? Es ist für uns enorm sehr, sehr viel Geld und daher bin ich sehr glücklich, dass endlich mal mein Geschäftsführer mal eine Idee hatte. Nee, wirklich, es ist eine super Idee und für mich einfach schön, wie die Leute, es ist nicht nur so, du hättest auch Leute dabei haben können, die aber sehr, sehr spießig sind, aber die sind einfach locker und die sind einfach dankbar, dass sie heute dabei sind oder dass sie diese Woche einfach dabei sein dürfen.
Ja, für euch da draußen, es gibt einen Spendenlink, der ist noch bis Ende Dezember gültig, den werden wir in die Shownotes packen. Wenn ihr das jetzt hört und ihr fühlt das über das, was wir hier sprechen, dann überlegt doch mal, ob ihr nicht auch ein paar Euros da drauf packen könnt und klickt drauf, lasst ein paar Euros da. Es kommt bei einer guten Sache an. Das kann ich hier vor Ort einfach sagen. Und ja, ich muss gerade kurz einmal schlucken, weil ich gerade auch emotional etwas angepackt bin. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast. Es macht was mit uns. Vielleicht gehen wir kurz von der Emotionalität einmal weg hin zu dem Tag heute. Ich habe noch drei Fragen an dich, Asa. Der Tag heute, wir haben Mittwoch. Heute Morgen sind wir nach Kumasi geflogen. Das ist auch eine große Stadt nördlich von Accra. Wir haben dort den König der Ashanti getroffen. Und was mir überhaupt nicht bewusst war, da habe ich dich ja auch auf der Fahrt gefragt, dass du ihn noch gar nicht kanntest und noch nicht getroffen hast. Erzähl mal, was war das heute und wie wichtig war das auch für das Projekt?
Ich bin zu deutsch und habe mich nicht so sehr für meine Kultur. Also ich wusste schon, dass wir einen König haben, aber ich könnte dir mehr über Deutschland erzählen als über mein Ashanti-Volk. Und wenn man älter wird, interessiert man sich auch für sehr viele Leute. Du lernst auch Leute kennen, die sagen, ey, du musst mal dein Volk mal kennenlernen. Und heute habe ich gemerkt, was für ein mächtiger Stamm ich habe, was für ein Volk ich habe, was für ein König ich habe. Und es war einfach ein wunderschöner Tag. Ich glaube, ich war noch nie so nervös, weil ich habe tausende Spiele, Weltmeisterfinale gespielt, aber ich war so heute nervös, diese Person kennenzulernen, nicht zu wissen, dass ich irgendwie Angst hatte, etwas falsch zu machen, dass meine Sprache, die Chi, nicht so rüberbringen kann, dass er mich versteht. Also es war einfach ein wunderschöner Tag, Kobe. Wir haben lange gewartet, aber der Tag hat sich wirklich gelohnt, weil du einfach deinen König kennengelernt hast, erstes und zweites, und er die Idee, die mit dem wir aufgetreten sind, er wirklich mit 100% sagt, ey, ich bin bei und wir machen das zusammen. Und das hat uns wirklich beflügelt. Und es war nicht nur für mich. Ich habe ja diese Woche sehr viel erlebt. Und das war auch wieder so ein Highlight. Ich dachte, es wäre vorbei. Jetzt kommt diesen Highlight dazu. Ich bin einfach nur froh heute, wenn ich da im Bett liege und sage, ey, also ich will einfach wieder runterkommen. Weil es war, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das vergleichen soll. Also, es ist einfach, du siehst einfach deinen König, dein Stamm ist König, und allein als wir in diesen Palast reingefahren sind, ist ja fast wie eine eigene Stadt. Ja. Wie viele Menschen da waren und diesen Respekt, was man da hat. Also, es hat heute was mit mir gemacht, zu wissen, was für ein geiler Erfolg ich habe.
Ja.
Und daher war es sehr, sehr schön zu sehen heute.
Hinzu kam ja, also ich habe vorhin einmal drüber nachgedacht, was wir heute alles erleben durften, und auch ich bin da sehr dankbar, einfach dabei gewesen zu sein. Das ist nicht selbstverständlich, und es war heute so wild, weil wir sind vom Flughafen quasi abgeholt worden oder vom Hotel, und dann mit zwei Autos wollten wir dorthin fahren, dann ist das eine Auto liegen geblieben, dann hat Prince,
ein Freund von mir aus Deutschland,
einfach einen anderen Bus irgendwie so angehauen und gesagt, so, jo, du, hier sitzt keiner drin, können wir dich kannst du uns fahren? Dann sind wir quer durch Kumasi mit diesem gekaperten Bus gefahren, dann beim König gewesen, und was ich so krass finde, ist so, dass der König dann gesagt hat, so, ja, finde ich gut alles so, was ihr vorhabt, total toll, ihr müsstet mit jemandem sprechen, so beiläufig mehr oder weniger, und dann ist diese Zeremonie beendet, und dann steht draußen ein Konvoi, und es heißt, ihr müsst mit jemandem sprechen, jetzt, also ad hoc. Und dann sind wir quer durch Kumasi geleitet worden mit diesem Polizeimotorrad, und es war wild. Also ist das auch typisch Ghana, oder ist das auch, was du nicht wusstest, was der König dort da dann sagt und für eine Kraft hat?
Also ich habe das Glück gehabt, dass ich die Woche, die Tage vorher mit dem Steinmeier unterwegs war.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Mit Steinmeier unterwegs war, und das war, er war auch beim König, und es war so ein Konvoi.
Ja.
Also, aber es war einfach, da war wieder so eine Anerkennung zu sehen, was so mächtig diesen König ist. Er hat noch Pop und der Typ, und allein der Gang mit dem Speaker von dem König, als wir in dem Krankenhaus war, wie alle aufgestanden sind, ja, als er reinkam, ich so, was passiert hier gerade? Wir kamen in ein Riesenkrankenhaus, glaube ich, wie viele Mitarbeiter hat er gesagt?
7.000.
7.000 Mitarbeiter. Und ey, wir kommen da rein, wir sind Typen, der ist der Speaker von dem König. Und jeder kannte den und jeder ist aufgestanden. So, was wer lebe ich gerade? Ja. Und da sieht man schon, was so ein Welt oder was so ein Respekt man von diesem König hat, war er. Einfach, es ist ein Ashanti, er schwört sich hart und Ashanti-Krieger. Wir sind Ashanti sind stolz, stolzer Ashanti. Und deswegen war einfach mächtig zu wissen, wie schnell so ein König von unserer Idee, ich glaube auch, du hast ja auch gesehen, was von Englisch er rausgeballert hat und wie er angefangen zu reden und er wusste meinen Namen, er wusste alles, was ich mache, so, oh, der kennt mich wirklich. Und dass sie diesen Interesse hatte, uns dabei zu unterstützen. Und ich glaube, das motiviert uns aber weiterzumachen. Ich glaube, ich darf jetzt in meinen Stammes, wenn es alles so klappt, dass wir da auch noch operieren können.
Ja.
Deswegen war der Tag einfach heute einfach gesegnet. Einfach war schön. Es war schön. Ist egal, ob wir Verspätung hatten, ist egal, ob da kein Strom da ist, sondern es ist einfach ein geiler Tag gewesen und da sollte man einfach genießen. Und ich glaube, mein Geschäftsführer war auch so ein, aber der hat es auch genossen.
Ja, er schläft nicht gut. Aber also was
harte
ich
Arbeit.
Bitte?
Harte Arbeit.
Harte Arbeit. Ich habe dann so ein bisschen, ich hatte die Kamera dabei, hatte aber großen Respekt, sie zu benutzen, weil ihr müsst euch vorstellen, das war halt so auch super Security alles und wir mussten unsere Handys abgeben und so und alles natürlich mit Recht, aber ich durfte die Kamera mit reinnehmen. Allein ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wann ist der richtige Moment, ein Foto zu machen? Darf ich jetzt ein Foto machen? Unterbreche ich damit irgendwie eine Zeremonie? Ich war völlig verunsichert, weil wir auch überhaupt nicht wussten, was uns erwartet. Aber ich habe dann auch in die Gesichter der Content Creator geschaut. Und was ich total toll finde, und da geht's mir ja nicht anders, alle waren so komplett, ich weiß nicht, ob es ehrfürchtig ist, aber so des Momentes bewusst, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, was so nie wieder passieren wird, das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend.
Also nicht nur für euch, für mich ja selber, ich wusste ja auch gar nicht, was mich, aber ich glaube, ich habe so viel gesehen, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich bin in diesen Raum da rein, da saß ein Riesenkern, so ein Königstuhl und du fragst dich, okay, was mache ich jetzt? Und ich war der Erste, der ging. Sage ich nicht Hallo? Sag ich nicht Hallo? Und deswegen war ich damals, als der Typ dazu kam, der uns ein bisschen geleitet hat, und ich habe immer versucht, ständig, darf ich überhaupt anschauen, darf ich das nicht? Also, was ich gemerkt habe, irgendwann so, als ich gesprochen habe, ich darf gar nicht zu denen reden, sondern ich muss zu seinem Speaker reden.
Genau.
Und er leitet das weiter. Und zum Schluss noch, als ich vorhin ging, so, kann ich dir die Hand geben? Er so, ja klar. Und dann er war am Ende, man sieht einfach, wie locker dieser Typ war. Ich habe, wie du gerade sagst, mit dem Content Creator, ich habe die auch beobachtet.
Yeah.
Und es war wie ein Ehrfurcht. Die saßen so da ruhig und die haben es einfach beobachtet. Und ich glaube, das, was die gefühlt hat, das habe ich auch gefühlt. Ich habe nur auf cool getan, aber ich war auch fertig, weil ich wusste gar nicht, was ich alles falsch mache, was ich alles richtig mache. Yeah. Und am Ende muss man sagen, der Tag war Segen für uns, weil ich glaube, das, was wir heute gesehen haben, und ich rede gerade, ich bin 47 und heute dürfte ich mal, war ich beim König, daher diesen Tag wird man nicht vergessen.
Ja, ich habe noch zwei kurze Fragen.
Gerade waren drei, jetzt bist du, nee, rede mal. Nein.
Okay.
Alles gut.
Es ist auch für mich die achte Stunde.
Nee, alles gut.
Nein,
alles
also gut. Lass uns das Thema einmal abbinden, weil ich einfach, also ich glaube, ich brauche noch sehr lange, um das alles zu verarbeiten, und ich freue mich sehr, dass ich ein paar Bilder gemacht habe und auch anhand, ich bin ja immer hinter der Kamera, das Ganze, wenn ich die Bilder bearbeite, auch nochmal durch die Bearbeitung der Bilder erleben darf. Ich habe noch zwei Fragen zu, die jetzt weg von Ghana und von der Stiftung sind, sondern hin zu dir. Gibt es ein Foto, was du, oder welche Fotos, anders gefragt, in deiner Fußballkarriere, an welche Fotos von dir kannst du dich erinnern, wo du sagst so, wow, krass, dieses eine Foto, das ist richtig geil, das so.
Also wenn du mich als Schalke fragst, da gibt's noch ein Foto.
Welches?
Jeder, wo ich das Tor gegen BVB mache und
ach ja, die Geste.
Die Geste,
ja.
Was ich sage, man darf es nicht machen, Kinder. Aber es war einfach ein Museum und das Bild wird man nie vergessen. Aber es gibt schon fußballmäßig gibt es schon ein Bild, aber Gott, das Bild hebt hervor. Also das Bild ist so das Bild, wenn man Asamoah auf dem Platz vorstellt, gegen den Dortmunder, ich darf da auch noch Dortmund sagen, nicht mit Zecke, alt geworden, dass man einfach das Bild, einfach das ausspricht, was so ein Typ ich war, wie ich diesen Verein gelebt habe und glaube, auch diesen Derbys gelebt habe. Und ich sag's ehrlich, man hat für diesen Derbys gebrannt und glaube, das war das Bild. Glaube, ich kann nicht reden davon und Leute, die wirklich ein bisschen Fußballaffin ist oder Schalke, wissen direkt, vom welchen Bild ich rede.
Ja, liebe Grüße gehen raus an Roman Weidenfeller, aber das ist ein anderes Thema. Du bist ja nicht nur Derby-Held für Schalke gewesen, sondern du bist auch Derby-Held für St. Pauli gewesen, wo du nach deiner Schalke-Zeit nochmal hingewechselt bist und hast dort auch ein Kopfballtor, ne? Kopfballtor gemacht gegen den Hamburger SV, Derby-Sieger, auch da bist du sozusagen unsterblich geworden. Hast du da auch so ein Bild im Kopf, also ein Foto im Kopf?
Ja, klar. Ja. Man hat ein Foto im Kopf, wo ich dann das Tor am Tor mit den meinen Kapitänsbinde einfach mit dem Totenkopf zu den Fans laufe. Das Bild wird man auch nicht vergessen. Ja. Wenn man von diesem Derby redet, ist es ja, für mich gibt es nur ein Derby Schalke Dortmund.
Ja.
Und dann kommst du nach Hamburg und da gibt's ein Derby. Und ich habe wirklich da erst gemerkt, was diese Bewertung oder diesen Wertung, diese Derby für die Fans haben in Hamburg. Und an dem Tag, was wirklich in der Stadt los war und wir klaren die kleine St. Pauli gegen den großen HSV. Und dass wir das Spiel gewonnen haben, also ich glaube, wenn hätte jeder mich gefragt, man lass uns mal darüber reden. Es war ein Spieler bei HSV mit Van Nistelrooy, Marcel Janssen, Frank Ross, Heiko Westermann, das sind Spieler, gestandene Spieler, mit denen wir da gespielt haben. Und dann kann ich unsere Spieler aufzählen. Das waren sehr viele junge Spieler, Max Kruse, Finn Bartes, also sehr junge Spieler. Und dass wir dann auch auswärts das Spiel gewinnen und dann noch zu wissen, dass es 33 Jahre vorher kann das nicht passiert. Ich wusste es vorher gar nicht. Ja. Und daher war es schon, wird man das sowas. Und ich bin ehrlich, ist egal, wo ich bin, ist egal, ob ich in Hamburg bin, die Polyfans reden immer von diesen Derby-Toren, das heißt, deswegen wird man da nicht so schnell vergessen.
Ja. Letzter Punkt. Du bist auch auf dem Cover eines Spieleherstellers gelandet. FIFA, ich weiß gar nicht welches Jahr.
FIFA 2002, glaube ich.
2002. Ja. Mit einem Bild, Fußball-Trikot und deutsche Nationalmannschaft, glaube ich. Ist das ein Bild, was dich gut getroffen hat?
Ja, dann war ich gar nicht vorbereitet, war, sondern es war eine Spielszene, was sie genommen haben. Und damals, muss man ehrlich sagen, was heißt stolz? Also es war so, okay, ja, du bist ja auf Fußballcover, PlayStation, schön und gut. Aber wenn ich heute davon rede, mein so, was? Du warst auf dem Cover? Er weiß jetzt nachhinein das, die wissen das auch.
Ja.
Menschen, die das, pass, du warst auf dem Cover? Jetzt weiß ich, was so ein geiler Spieler ich war. Ja. Vorher dachte ich so, ja, Cover schön und mein, ich war auf dem Niveau mit Messi und hin und her. Das war zu meiner Seite, Spaß auf Seite. Man hat im Moment gar nicht genossen sehr, weil ich dachte so, okay, es ist halt so, bis auf Cover. Aber jetzt zu wissen, dass du im Cover warst, ist einfach einmalig. Ich glaube, vergessen wird man das nicht, weil es einfach ich war Teil der größten Spieler, die auf diesem Cover sein dürfte. Der kleine Gerhard aus Mampong, Accra oder Mampong, Ghana, es ist brutal. Und daher, bisschen dankbar.
Ja.
Dankbar einfach.
Dankbar ist ein gutes Stichwort und schönes Schlusswort. Ich, Gerald, muss einfach sagen, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich diese Erfahrungen hier machen darf. Ich werde das ganz sicher lange nicht vergessen und versuchen auch da zu helfen, wo ich helfen kann. Ihr checkt nochmal bitte den Link aus in den Shownotes. Es ist bald Weihnachten. Denkt drüber nach. Es ist immer wichtig, was Gutes zu tun. Vielleicht wäre das heute der Spendenlink eurer Wahl. Es kommt wirklich da an, wo es wichtig ist. Es ist ein etwas anderer Podcast geworden, aber mir war es total wichtig, dass wir das heute auch machen. Vielleicht eine kleine Sache noch, weil wir das im Vorfeld überlegt haben. Ich weiß nicht genau, ob wir das hinbekommen. Ganz liebe Grüße gehen raus an den Kameradealer und Ilford, die uns supportet haben mit jeder Menge Film für Fotos. Der Zeitplan hier war jetzt so, dass wir nicht ganz so viele Fotos machen konnten, nicht ganz so viele Rollenfilme verschießen konnten. Wir gucken mal, was am Ende raus geworden ist. Trotzdem checkt mal den Kameradealer und Ilford aus. Das sei noch gesagt. Und Gerald, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute mit eurem Projekt hier, mit eurer Stiftung. Ich bin gespannt, wer nächstes Jahr aus unserem Podcast hier dann die Fotos machen darf. aber danke, dass wir das sein durften bis hierhin. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, geht raus, macht schöne Fotos. Bis ganz bald. Ciao.
Danke, ciao.